Hallo und willkommen bei einer neuen Folge bzw. der Weihnachtsfolge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Moser, wie jedes Jahr sprechen wir auch dieses Jahr über Grenzen. Über schöne Grenzen, nicht so schöne Grenzen, interessante Grenzen, nicht so interessante Grenzen vielleicht auch. Meine Frage zum Anfang, hast du dir dieses Jahr eine schöne Grenze ausgesucht?
Ich habe zumindest einen schönen Grenzkonflikt ausgesucht, weil es gibt eine tolle Wikipedia-Liste aller Territorialänderungen im 21. Jahrhundert oder besser gesagt seit 1914, eine englischsprachige. Und da habe ich ein bisschen durchgeklickt und die einzige, die dort aufgeführt wird, das ist natürlich nicht die einzige, die stattgefunden hat, aber doch eher eine von Relevanz, ist ein Grenzstreit zwischen Gabun und Äquatorialguinea um, glaube ich, drei Inseln. Und da hat der internationale Gerichtshof entschieden, dass diese drei Inseln Äquatorialguinea zustehen.
Und warum findest du den schön?
Ich finde ihn schön, weil er kürzlich war. Also man sieht ja, die Grenzen sind immer etwas, was sich in Bewegung befindet. Und man hat ja immer so ein statisches Geschichtsbewusstsein. Man hat immer das Gefühl, so wie es jetzt ist, wird es für immer bleiben. Und ich glaube, das haben die Leute vor 100 Jahren auch gehabt. Nur es zeigt sich, es ist nicht so.
Ja, das Absurde an Grenzen, finde ich auch, ist, dass wir immer glauben, dass das, was einmal beschlossen wurde, auch so bleibt. Ich habe mir auch ein paar angeschaut, unter anderem auch eine afrikanische Grenze, nämlich die zwischen Sudan und Uganda. An der ist interessant, da gab es eine britische Kommission aus zwei Mitgliedern bestehend und eines von den Mitgliedern war anscheinend ein Vollrassist und das andere Mitglied hat das sehr ernst genommen und versucht, mit den Locals zu sprechen, weil da hat man versucht, eben nicht das zu machen, was bei den meisten anderen afrikanischen Grenzen passiert ist, dass man da auf willkürlichen Karten bei diversen Konferenzen der europäischen Großmächte über Territorien gesprochen und verhandelt hat, die die Verhandlungsvertreter gar nicht kennen, nie besucht haben. Also dass man da, und das ist eh allgemein bekannt, dass man da halt manche Völker wild zusammengemischt hat und andere Völker wieder auseinander dividiert hat. Und das sind die bis heute bekannten willkürlichen Grenzen in Afrika. Es gibt auch eine Studie, die werde ich in die Shownotes packen, die gezeigt hat, dass diese Grenzziehungen auch wirklich merklich zu Konflikten geführt haben, weil man sie vergleichen kann mit den nicht willkürlichen Grenzen dort. Und da gibt's entweder keine oder jedenfalls weniger Konflikte. Also man kann wirklich nachweisen, empirisch nachweisen, dass es hier zu mehr Kriegen gekommen ist wegen dieser Grenzen, eben weil Menschen auf einmal zusammen im selben Staat sind, die sich überhaupt nicht zusammengehörig fühlen und andererseits
wie Tiroler und Vorarlberger
oder Österreicher und Deutsche heutzutage will keiner mehr zu den Österreichern gehören oder Wiener und Tiroler oder Wiener und Vorarlberger ja, vielleicht.
Diese Wiener, verdammten Wiener haben Wien ruiniert.
Ja, die große Frage, die eigentlich nur ich stelle, ist Vorarlberg nicht eigentlich Hinterarlberg?
Ja, okay, über das haben wir schon gestritten und ich lasse mich von dir einfach nicht mehr provozieren. Erzähl mir lieber mehr über Uganda und den Sudan. Südsudan mittlerweile.
Ja, das ist nämlich auch nicht ganz so klar. Jedenfalls gab es hier den Captain Tufnell und den Captain Kelly. Ja, und das weiß ich alles aus dem Buch von John Elledge. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, zu 47 Grenzen und wie sie die Weltgeschichte bestimmen. Und er schreibt darüber, dass eben einer von denen ein völliger Wahnsinniger war, ein Vollrassist, und der andere hat es, wie gesagt, schon ein wenig ernster genommen. Und dieser Captain Kelly war, das finde ich mal recht interessant, ja. Der war einerseits Berufssoldat, andererseits aber auch ein Schwergewichtsboxer und der hat auch im Sudan gekämpft. Also er war in der ägyptischen Armee im Sudan und das ist ja ein bisschen interessant, weil Ägypten war ja irgendwie so pseudo-souverän und war dann eben zuständig für den Sudan, also quasi für die Eroberung oder den Kampf im Sudan und hat dann quasi als britischer Soldat, aber eigentlich formal gesehen für die Ägypter gekämpft. Und die andere Seite, wiederum Uganda, also das haben jetzt nicht Sudan und Uganda selbst ihre jeweiligen Mitglieder in dieser Kommission zur Grenzziehung bestellt, sondern im Prinzip in beiden Fällen die Briten. Und da war eben der Captain Tufnell. Und da finde ich einen schönen Satz in dem Buch von John Elledge. The main thing history records about Captain Tufnell is that he was tired. Really, really tired. Now District Commissioner of Lake Rudolph Province, he had been working for 2 years without a break and all he wanted was to go on leave. And this dastardly commission and its stupid boundaries were in his way. Also der hatte eigentlich gar keinen Bock darauf, diese Grenze zu ziehen. Und der Captain Kelly wiederum hat das ernst genommen. Also der hat mit den Locals gesprochen und die haben ganz am Anfang die ersten 120 Meilen relativ schnell gezogen. Also die haben da 4 Meilen pro Tag verlegt. Das klingt zwar nicht nach viel, aber andererseits muss man dabei bedenken, dass das ja jetzt nicht so war, dass die da herumgegangen sind und alle haben sich wohlgefühlt in diesen Grenzen und es haben sich alle gefreut, dass da Europäer herumstapfen und immer wieder Locals anstellen, um ihnen zu helfen, sei es beim Transport von Gepäck, sei es allgemein, um zu sagen, wer jetzt mit wem zusammengehört und wer nicht. Also insofern war das eigentlich relativ schnell. Aber die haben sich nicht gemocht. Also der Captain Kelly hat in seinem Tagebuch endlos darüber geschrieben, dass der Tuffnell und seine Leute immer wieder lokale Stammesführer oder eben lokale Stämme, sonstige Gruppen immer wieder ihnen die Waffen weggenommen haben oder auch ihre Behausungen niedergebrannt haben, einfach nur um zu zeigen, dass man über ihnen steht und um Macht auszuüben. Also es ist wirklich so eine klassische Geschichte von dem Guten und dem Bösen, obwohl der Gute, also der Kelly war jetzt sicher auch nicht nach heutigen Standards der Gute, aber zumindest im Verhältnis mit diesem Tuffnell ganz gut. Ja, und die haben aber eben wirklich so die Grenzen so ziehen wollen, dass man nicht Völker willkürlich trennt oder eben willkürlich zusammenfasst. Und da hat man jetzt eben, das finde ich ganz interessant, das letzte Drittel bei einer Grenze zum Beispiel als Kondominium beschlossen. Ja. Aber das haben sich die Briten nie selber angeschaut. Ja. Also der Kelly zwar angeschaut als Repräsentant, aber die Briten selbst, die es dann beschlossen haben, die haben sich das nie näher angesehen. Und dann, letzter Instanz, hat dann auch der Kelly aufgegeben, weil es einfach zu mühsam war. Und das sieht man bis heute an der Grenze zwischen Uganda, Sudan, Südsudan, dass dann auf einmal aus einer relativ komplexen Grenzziehung eine direkte Linie wird. Und da sieht man, okay, irgendwann haben sie einfach keine Lust mehr darauf.
Da ist ihnen fad worden.
Ja, oder zu anstrengend.
Jetzt muss ich Ralf spielen und sagen, Ralf, was ist ein Kondominium?
Ja, ein Kondominium ist ein Miteigentum. Also, dass es eben zwei Ländern gemeinsam gehört oder von zwei Ländern gemeinsam verwaltet wird. Das kann man ja theoretisch auch so sehen, dass der Bodensee ein Kondominium ist. Entweder es gehört allen oder man sagt nicht eindeutig, wem es gehört, aber es wird gemeinschaftlich verwaltet. Nicht zu verwechseln mit dem Condo. Da weiß ich noch, da hatte ich ein paar lustige Missverständnisse, als ich das zweite Mal in meinem Leben in den USA war und das Wort Condo gehört habe für Wohnung. Aber glaube ich, kommt auch aus dem Kondominium, weil ja auch bei einer Eigentumswohnung es so ist, dass das Eigentum von allen geteilt wird und dann auch nach österreichischem Recht einfach die jeweiligen Quadratmeter
Wohnungseigentumsgemeinschaft.
Genau, weil aber eigentlich das gesamte Haus allen gehört und dann eben einzelne Teile dieses Hauses zugeteilt werden. Und dann hat man quasi das Eigentum an der konkreten Wohnung, aber eigentlich ist es eine Gemeinschaft, weil eben Stiegenhaus und dergleichen muss ja auch irgendwem gehören, beziehungsweise allen gehören.
Und auf diesem Gemeineigentum gibt es dann wieder unterschiedliche Nutzungsrechte. Wie zum Beispiel mein Garten, der nicht mir gehört, aber auf dem ich ein exklusives Nutzungsrecht habe, weil er sich über der Tiefgarage befindet.
Ja, das ist auch interessant bei Tiefgaragen. Die gehören ja auch allen. Ich glaube sogar dann, wenn man selbst gar keinen Platz in der Tiefgarage hat.
Ja, aber ich glaube, die Einzelplätze wiederum sind schon zugeordnet. Ich glaube auch eigentumsrechtlich, aber halt die Durchfahrten und alles andere wiederum nicht. Bei den Kellern ist es so, die sind auch eigentumsrechtlich zugeordnet. Es ist bei uns sogar so, dass das Stromkabel wirklich von der Wohnung ins jeweilige Kellerabteil nach unten geht, damit es gemeinsam gezählt wird. Und der Keller ist bei uns untrennbar verbunden mit der Wohnung selber. Also ich könnte jetzt den Keller nicht separat verkaufen, ohne dass, glaube ich, alle zustimmen. Und dann müsste man das neu parifizieren und ding-dang-dong. Also es wäre ein Riesenterror. Also Keller sind von der Wohnung nicht zu trennen. Der Bauer ist an die Scholle gebunden.
Ja, und als letztes vielleicht noch kurz zu der Grenze ist, dass Sudan von den Briten 1955 unabhängig geworden ist und Uganda dann 7 Jahre später und Kenia, das ja auch betroffen ist, 8 Jahre später, also eben 1962 und 1963 jeweils. Und man muss ja dann bedenken, dass nachdem Südsudan auch unabhängig geworden ist, dass eben Südsudan dann die Grenzen übernommen hat, wie sie für den Sudan gezogen wurden, weil da gilt ganz allgemein das Prinzip im Völkerrecht, dass man die alten Grenzen beibehält, auch wenn sie willkürlich sind, weil man Sorge davor hat, dass wenn man die Grenzen gänzlich neu zieht, das dann eben auch zu neuen Konflikten führen würde. Aber der Preis dafür war das dann eben, und das hat auch diese Studie, die ich wie gesagt in die Shownotes packen werde, auch gezeigt, dass dann die Konflikte eben innerhalb von Staaten ausgetragen wurden, aber dafür relativ wenig afrikanische Konflikte, zumindest auf hoher Intensitätsschwelle, zwischen Staaten ausgetragen wurde. Man kann sich jetzt selber überlegen, was einem lieber ist, aber ganz allgemein ist es, und das letzte Stückchen Empirie, das ich da noch anbringe, so, dass zwischenstaatliche Konflikte zwar seltener sind, aber dafür aufgrund der Mittel, die Staaten zur Verfügung haben, tendenziell intensiver geführt werden. Man vergleiche nur den Krieg Russland gegen die Ukraine mit einem Konflikt innerhalb eines Staates, dem Bürgerkrieg im Sudan bzw. rund um die Unabhängigkeitsbestrebungen vom Südsudan, weil dieses Land ist ja auch ein klassisches Beispiel dafür, für ein Land, das eigentlich nicht hätte zusammengehören sollen bzw. die Völker dort nicht hätten zusammenleben sollen. Im Südsudan hat man christlich-animistische Völker bzw. ganz allgemein ein christlich-animistisch geprägtes Volk, während der Norden viel stärker arabisch-muslimisch ist. Aber du hast jetzt relativ wenig von deiner Grenze erzählt. Gibt es dazu noch irgendwas zu sagen, was dir aufgefallen ist oder warum du sie dir ausgesucht hast?
Nein, ich habe mir eigentlich mehrere Grenzen angeschaut und jetzt abgesehen von diesem kleinen Grenzkonflikt da zwischen Gabun und Äquatorialguinea ist mir noch eine schöne Grenze aufgefallen, nämlich die zwischen Bahrain und Saudi-Arabien, die miteinander über eine Brücke verbunden sind und tatsächlich eine Landgrenze haben, obwohl Bahrain ja ein Inselstaat ist. Aber man hat einfach mitten im Meer zwischen in der Seegrenze eine Insel aufgeschüttet, wie man das da unten so macht, und ihr den malerischen Namen Middle Island gegeben. Also zumindest im Englischen heißt sie so. Ich nehme an, sie wird einen arabischen Namen haben, der entsprechend ist. Und da gibt es dann die Passkontrollen und die Zollabfertigung und irgendwie zwei traurige Aussichtstürme, die, glaube ich, relativ gleich ausschauen. Einer auf der saudischen, einer auf der bahrainischen Seite. Und so hat man diese Grenze gestaltet. Und so ist auch ein Inselstaat zu einer Landgrenze gekommen. Und dann habe ich mir da ein bisschen angeschaut, die alte Grenze der Monarchie, so Richtung Galizien, Bukowina, weil das auch nicht mehr so gegenwärtig mehr war, wie das dann später verlaufen ist. Und das, man könnte sagen, das ist eigentlich eine gewisse Parallele zum Sudan und zu Uganda, weil auch Lodomerien und Galizien ja eher ein Fantasiestaat war, den man dort aus kolonialistischen Beweggründen aufgemacht hat, weil man bei der polnischen Teilung halt ein bisschen was abbekommen hat. Und auch da sehr spannend, dass man dann in der ersten polnischen Republik nach dem Ersten Weltkrieg diese galizischen Teile, die man übernommen hat, dann in eigene Woiwodschaften überführt hat, die eigentlich mit der Grenze ident waren und die dann aber später nach russischen Annexionen und nach, also sowjetischen Neuorganisationen dann weggefallen sind. Also es gibt jetzt da eigentlich keine Deckungsgleichheit mehr. Wobei es, glaube ich, spannend wäre, sich das jeweils auf Gemeindeebene anzuschauen, weil gerade auf der untersten staatlichen Ebene man schon sehr oft noch die Tendenz hat, dass solche Territorien noch sehr lange nachhallen. Das sieht man ja auch in Deutschland, wo nach 1918 dann doch einige dieser sehr kleinen fürstlichen Territorien zusammengelegt worden sind. Zu größeren Staaten, in Thüringen war das teilweise der Fall, wo man die dann inkorporiert hat. Auch kleinere Territorien sind dann, glaube ich, in den Freistaat Preußen hineingegangen. Und nach 1945 hat man ja dann in Südwestdeutschland diese ursprünglich drei Länder, Baden, Württemberg und Württemberg-Hohenzollern, in eines zusammengelegt, in Baden-Württemberg. Die waren aber alle drei relativ groß für sich. Aber da sieht man dann auch lange noch auf Landkreisebene, dass die abgebildet werden, und dann hat es in Deutschland sehr viele Kreisreformen gegeben, etwas, was man bei uns ja außerhalb der Steiermark auf Bezirksebene eher nicht so kennt, und da sind dann diese Grenzen auch verwischt worden, aber ich glaube, auf Gemeindeebene findet man es dann oft doch noch, und könnte mir vorstellen, dass jetzt zum Beispiel in Polen, wenn es keine großartigen Gemeindezusammenlegungen gegeben hat, man dieses galizische Gebilde schon noch einigermaßen nachvollziehen könnte. Die Bukowina auch ganz spannend, die ursprünglich ganz an Rumänien gefallen ist, obwohl die Ukrainer versucht haben, sie zu erobern und dann aufgrund des Molotow-Ribbentrop-Paktes zur Hälfte von der Sowjetunion besetzt wurden und dann auch später in dieser Teilung, also der Norden sowjetisch, der Süden rumänisch verblieben ist, und jetzt ist eben der Norden ukrainisch und der Süden rumänisch. Und die Bukowina, die ja auch irgendwo, zwar halb historisch bedingt eher noch als Galizien, aber doch irgendwo ein österreichisches Fantastikum war, so geteilt wurde in Nord und Süd. Wie Korea, nur erinnert sich keiner mehr.
Das mit der Ukraine hat mir schlaflose Nächte bereitet beim Schreiben von meinem Buch zur Neutralität, falls noch jemand ein Weihnachtsgeschenk sucht. Es ist gerade ein wirklich tolles Buch zur Geschichte und zur Gegenwart von der Neutralität erschienen, mit dem Titel Auslaufmodell Neutralität, Geschichte und Gegenwart eines österreichischen Mythos, von mir mit Franz Zede. Werbeeinschaltung Ende. Und da hatte ich diesen einen Passus, wo ich mich gefragt habe, schreibe ich jetzt, dass der Westen der Ukraine jahrhundertelang zur Monarchie gehört hat oder annähernd 150 Jahre lang zur Monarchie gehört hat? Weil die Karpaten-Ukraine hat wirklich, das ist ein kleiner Teil, jahrhundertelang zur Monarchie gehört. Der westlichste Teil ist aber ein relativ kleiner. Und dann das, was man heute als Westukraine bezeichnet, vor allem mit Lemberg, über das ja im Moment auch sehr viel gesprochen wird, das wiederum knapp, also etwas weniger als 150 Jahre. Und wenn man jetzt eben nicht missverstanden werden will, und das ist ja immer das beim Buchschreiben, man weiß, das lesen ja manche Leute, die gar nicht so sehr lesen, um was Neues zu erfahren, sondern um Dinge zu sehen, wo sie vielleicht dann sagen könnten, das stimmt aber nicht so genau oder das ist ein bisschen oberflächlich formuliert. Und da habe ich mich dann wirklich gefragt, schreibe ich jetzt annähernd 150 Jahre, wenn ich sage, der Westen der Ukraine? Ganz technisch genau genommen hätte ich schreiben sollen, der westlichste Teil oder ein kleiner Teil des heutigen Westens der Ukraine hat jahrhundertelang zur Monarchie gehört. Ich habe aber geschrieben, dass die Westukraine, weil das ist das, was man im engeren Sinne darunter versteht, nämlich eben das, wo vor allem Lemberg dazugehört, das, was Österreich 1772 bekommen hat, dass das eben annähernd 150 Jahre Teil der Monarchie war, beziehungsweise eben bis zum Ende der Monarchie von 1772 an Teil der Monarchie war. Aber da merkt man wieder, dass eben das Schwierige beim Schreiben, man möchte genau sein, aber andererseits auch nicht unleserlich schreiben. Und zum Zweiten, was du gesagt hast, was ich dabei interessant finde, sind eben diese Grenzen, die man manchmal fiktiv errichtet im Wasser, nämlich literally im Wasser. Wenn du jetzt eben denkst, auch bei Brexit, da war die Frage, wenn die Briten nicht mehr Teil sind der Europäischen Union, dann sind sie auch nicht mehr Mitglied der Zollunion. Und das bedeutet, wenn jetzt, und ein konkretes Beispiel wäre, etwas aus Australien ins Vereinigte Königreich kommt, dann fallen keine Zölle an, weil die Briten mit den Australiern ein Freihandelsabkommen beschlossen haben. Aber die EU hat mit Australien kein Freihandelsabkommen und deswegen muss es irgendwo Kontrollen geben, um zu verhindern, dass über das Vereinigte Königreich irgendetwas in die EU kommt, ohne dass es im Vereinigten Königreich maßgeblich geändert worden wäre. Also wenn im Vereinigten Königreich ein weiterer Produktionsschritt ist, wo eben etwas einerseits wirtschaftlich gerechtfertigt ist und andererseits auch ein Erzeugnis, ein Good, ein Produkt, wenn man es so will, also im WTO-Recht spricht man da immer von Goods, also von im weiteren Sinne Erzeugnissen, darunter fallen aber auch Rohstoffe. Wenn etwas maßgeblich und wirtschaftlich gerechtfertigt verändert wurde, dann verändert sich auch der Ursprung von dem Produkt. Das heißt, wenn irgendein Erzeugnis aus Australien zollfrei ins Vereinigte Königreich kommt, ohne irgendwie verändert...
Wenn das ganze Fahrrad geliefert wird, Problem. Wenn ich Reifen montiere, nicht Problem.
Genau. Und wenn es nur geputzt wird, auch Problem. Das wird übrigens im Freihandelsabkommen mit den Kanadiern von der EU explizit festgehalten, dass zum Beispiel reines Putzen oder Neuverpacken auch nicht irgendwie den Ursprungsort eines Produkts ändert. Genau. Und wenn jetzt eben dieses Fahrrad direkt aus Australien kommt, im Vereinigten Königreich ist und dann weiter exportiert wird, einfach so in die EU, dann gibt es zwar keinen Zoll zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, aber trotzdem noch ein Zoll, weil es ja eigentlich immer noch ein australisches Produkt ist. Und irgendwo muss man dann eben überprüfen, woher das Produkt wirklich kommt. Das heißt, man muss irgendwo eine trotzdem, trotz Freihandelsabkommens, Grenze haben. Das war ja bei Brexit gar nicht mal so unspannend und auch gar nicht so unheikel. Da sind wir wieder bei einer anderen politisch, zumindest früher mal, äußerst problematischen und schwierigen Grenze. Irland, Nordirland. Und jetzt wäre eine Möglichkeit zu sagen, ja, dann machen wir doch einfach zum Beispiel ganz normale Grenzkontrollen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland. Aber die Geschichte kennend, war das ja nicht einfach so möglich, beziehungsweise wäre das nicht einfach so ohne Probleme möglich gewesen. Und dann ist noch die zweite Frage, was machen wir jetzt, wenn irgendwas vom Vereinigten Königreich über den Seeweg in die EU gelangt? Und da hat man eben diese fiktive Grenze im Wasser und die Grenzkontrollen selbst können eben entweder stattfinden noch auf britischem Festland oder auf europäischem Festland. Aber irgendwo müssen diese Kontrollen, um zu prüfen, ob etwas von außerhalb der Zollunion jetzt über den Umweg des Freihandelsabkommenspartners Vereinigtes Königreich in die EU kommt, irgendwo müssen diese Kontrollen eben stattfinden. Und man könnte das rein fiktiv gesehen auf hoher See, also ich weiß nicht mal, ob es da hohe See ist, ob sich das mit den Grenzen ausgeht, aber eben im Meer machen oder eben entweder auf britischem Gebiet oder zum Beispiel auf französischem Festland. Und bei Nordirland hat man dann diese Sonderkonstellation, dass man so tut, als wäre Nordirland nach wie vor der Zollunion, als wäre Nordirland nach wie vor Teil der Zollunion, um eben zu verhindern, dass dann britische Grenzbeamte prüfen, ob die Produkte, die aus Irland kommen, nach Nordirland, ob die eh auch Teil sind. Weil für die Briten gilt ja all das, was ich gesagt habe, mit dem Zollunion-Freihandelsabkommen genauso umgekehrt. Die möchten ja auch verhindern, dass irgendwas aus einem Land, das kein Freihandelsabkommen mit den Briten hat, aber mit der EU, dass das dann zollfrei ins Vereinigte Königreich kommt, die wollen das ja genauso verhindern. Also wir sehen, der langen Rede kurzer Sinn, Brexit hat so auch einer neuen Grenze geführt, die sich, wenn man Mitglied der EU ist oder immerhin der Zollunion, aber das wollten die Briten ja von Anfang an nicht, erübrigt hat. Also alte Fragen in neuem Gewand, der langen Rede kurzer Sinn. Hast du dazu noch was zu sagen?
Ich hätte viel zu sagen, aber ihr Spaß macht.
Gut, du hast gesagt, drei Grenzen hast du dir angeschaut. Was ist die dritte, die du auch noch interessant gefunden hast?
Naja, das war eh die Gabun-Geschichte.
Ah, gut. Ich aber fand
ich,
noch
kann, interessant. Ich kann übrigens ja noch exklusiv vermelden, wir haben ja dieses Thema auch schon 50 Mal rauf und runter geritten. Nein, es ist nicht der Bodensee, aber die Grenzänderung zwischen Österreich und Liechtenstein, die ja mittlerweile kundgemacht wurde und auch also jetzt wirklich der Staatsvertrag ist ratifiziert und gilt. Und die Vorarlberger Landesregierung hat dann kürzlich die neu gewonnenen Gebiete im Westen der Gemeinde Feldkirch zugeschlagen per Verordnung, weil laut Bundesverfassung darf es ja kein Gebiet geben, das nicht zu einer Gemeinde gehört. Und deshalb müssen alle Gebiete, die durch Staatsvertrag an Österreich fallen, auch einer Gemeinde zugeordnet werden. Und die, die weggefallen sind, da erübrigt sich das natürlich. Und da Feldkirch die einzige angrenzende Gemeinde ist, ist es natürlich naheliegend gewesen. Aber für einige wenige Tage zwischen Inkrafttreten des Staatsvertrages und dem Inkrafttreten der Verordnung der Landesregierung hat es die verfassungswidrige Konstellation gegeben, dass es da ein paar gemeindefreie Quadratmeter gegeben hat im Westen Österreichs. Und ich hätte schon sehr gerne irgendeinen dummen Anlassfall produziert, wo eigentlich nur die Gemeinde als Behörde einschreiten kann, aber eben nicht, weil dieses Gebiet nicht zu ihr gehört. Wäre schon schön gewesen, aber ja, der Querulant in mir war zu beschäftigt. Übrigens, die Grenze ist noch nicht neu markiert worden.
Wie, das heißt, es gibt in Österreich, in Innerösterreich, Gebiet, wo nicht klar ist, wo die Grenzziehung ist?
Naja, in dem Fall schon, weil, wie gesagt, grundsätzlich muss jeder Quadratmeter, der zur Republik Österreich gehört, zu einem Bundesland und zu einer Gemeinde gehören. In Deutschland gibt es ja gemeindefreies Gebiet, das gibt es bei uns nicht. Und da hat jetzt halt Österreich und auch das Land Vorarlberg haben mit dem Fürstentum Liechtenstein Verträge geschlossen, Gesetze geändert etc. etc., um diese Grenzbegradigung dort durchzuführen. Das heißt, Liechtenstein hat 239 Quadratmeter von uns bekommen und wir haben 239 Quadratmeter von Liechtenstein bekommen. Dadurch ist Gebiet, das vorher Stadt Feldkirch, Land Vorarlberg, Republik Österreich war, an Liechtenstein gefallen. Und es ist liechtensteinisches Gebiet, das vorher Fürstentum Liechtenstein, Gemeinde Mauren war, an die Republik Österreich und an das Land Vorarlberg gefallen. Aber es fällt nicht automatisch an die Gemeinde, sondern das muss man erst zuweisen. Übrigens etwas, was man auch nach dem Vertrag von Trianon im Burgenland gemacht hat und die haben Jahre gebraucht teilweise, um diese Grundstücke, die man noch von ungarischen Gemeinden irgendwo gekriegt hat, an burgenländische Gemeinden zuzuweisen. Also da hat man ja auch die Grenzen nicht immer ganz genau der Gemeindegrenze nachgezogen und dann hat man da irgendwelche Grundstücke hin und her geben müssen. Das kann man im alten burgenländischen Landesgesetzblatt noch schön nachvollziehen, diese Zuweisungen. Und auch in diesem Fall, heuer hat die Vorarlberger Landesregierung per Verordnung diese 239 Quadratmeter ehemals liechtensteinisches Staatsgebiet und nunmehr österreichisches Staatsgebiet und Vorarlberger Landesgebiet, aber noch nicht Gebiet der Stadt Feldkirch, eben der Stadt Feldkirch zugewiesen. Aber zwischen den Inkrafttreten des Staatsvertrages, an dem Tag, an dem das österreichische Staatsgebiet geworden ist, und den Inkrafttreten der Verordnung der Vorarlberger Landesregierung, an dem Tag, an dem das Feldkircher Gemeindegebiet geworden ist, sind einige Tage verstrichen. In dieser Zeit, eigentlich verfassungswidrig, aber halt doch, hat es ein Gebiet gegeben, das österreichisch war, aber nicht einer Gemeinde zuzuweisen. Jetzt sind wir in Österreich so aufgebaut, dass es eine Behördenstruktur gibt, dass gewisse Behörden nur gewisse Dinge machen können. Und die Gemeinde als Selbstverwaltung ist dazu berufen, gewisse Verwaltungsverfahren zu führen im eigenen Wirkungsbereich und kann die nicht einfach substituieren lassen vom Land und so weiter. Das heißt, in dieser Zeit dort jetzt irgendetwas getan zu haben, was eigentlich in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde fällt, wäre schon lustig gewesen, weil die Gemeinde teilweise wohl auch nicht rückwirkend daherkommen kann und sagen, aber Ding und Dank, sondern damals war das noch nicht Feldkirch, was will sie die Stadt denn machen? Aber ja, zum Beispiel gegen das Bürotechnikgesetz, obwohl das ist übertragener Wirkungsbereich, aber irgend sowas in die Richtung. Auch beim Bürotechnikgesetz kann dann nicht einfach die Oberbehörde strafen, also es wär schon spannend gewesen.
Aber vielleicht hat ja irgendjemand etwas gemacht, was er oder sie nicht machen sollte und dann hat die Gemeinde einen Akt gesetzt, den sie aufgrund der fehlenden Zuordnung gar nicht hätte setzen dürfen. Vielleicht findet sich ja da draußen jemand unter den Hörerinnen und Hörern.
Das wäre wahrscheinlich passiert, weil die Gemeinde das selber nicht gewusst hätte, beziehungsweise die Gemeindeorgane. ich glaube sogar, dass eher noch was anderes passiert ist. Dadurch, dass die Vermarkung noch nicht stattgefunden hat und die Grenze noch gar nicht markiert ist. Und da gibt es ja wirklich Grenzsteine und auf der Grenzbrücke gibt es sogar Bodenmarkierungen, die nicht mehr stimmt. Das weiß ja dort niemand. Die Leute sehen ja nicht, dass diese Grenze keine echte mehr ist, sondern einfach eine alte. Und wenn du jetzt 2 Meter nach vorne gehst, hätten wahrscheinlich die allermeisten österreichischen und liechtensteinischen Behörden gemeint, na, das ist ja noch Liechtenstein, obwohl es nicht mehr ist, weil ja die Grenze nicht vermarkt ist. Also ja, das wäre das erste Problem gewesen. Und dann hättest du sagen müssen, nein, es ist ja schon Österreich. Und ach Gott, ja. Also manchmal ist der Querulant in mir wirklich ein schlimmer Mensch. Ich, wie gesagt, ich habe nichts getan, es ist eine reine Hypothese und das Fenster hat sich auch schon wieder geschlossen.
Völkerrechtlich wäre es ja dann interessant, wenn das Gebiet formal gesehen noch Teil von Liechtenstein ist und die österreichische Polizei Hoheitsakte setzt, weil da gilt ja ganz allgemein parent parem non habet imperium, beziehungsweise das Gewaltverbot, beziehungsweise das Interventionsverbot, beziehungsweise der Schutz von Souveränität, der eben unter anderem auch verbietet, dass zum Beispiel die Polizei von Land A auf Land B gegen den Willen von Land B hoheitliche Akte setzt, also zum Beispiel jegliche Form von unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Zwangsgewalt, also eben Festnahmen oder Besteuerung und dergleichen.
Wobei das natürlich dann immer wieder zwischenstaatlich teilweise anders geregelt wird. Wir kennen das aus der EU, die sogenannte Nacheile. Also es durften sehr wohl österreichische Polizeiautos nach Deutschland einem nacheilen und die Deutschen genauso bei uns und dann sogar festhalten, bis die heimischen Behörden eintreffen. Mit Liechtenstein gibt es auch Verträge. Was nicht, wie es im unmittelbaren Anlassfall geregelt ist, aber die Liechtensteiner haben natürlich dadurch, dass sie ein Land von überschaubarer Größe sind, bei Großveranstaltungen das Problem, dass sie nicht die Polizei aufbieten können, die sie aufbieten müssen, vor allem jetzt zum Beispiel bei Fußball-Länderspielen. Und sie haben eine Bereitschaftspolizei, die sich da aus der Bevölkerung rekrutiert, da können sie mittelgroße Veranstaltungen damit stemmen, aber wenn es größer wird, dann brauchen sie Österreicher oder Schweizer und da gibt's auch dann Staatsverträge, wo die dann hinübergehen und dann dort tätig werden für das jeweilige Land und dann eben auch ausführendes Organ für die liechtensteinische Sicherheitsbehörde sind und natürlich nicht für die österreichische.
Das können auch mittelgroße Länder, Österreich ist ein mittelgroßes Land, genauso tun. Warum betone ich das mit dem Mittelgroß? Ich habe im Sommer ein Interview geführt mit Wolfgang Schüssel, weil ich ein Projekt habe, oder eben jetzt fertiggestellt habe, zu 30 Jahre WTO, auch so ein Thema, das in Österreich und auch sonst überall so ziemlich untergegangen ist. Nicht vergessen, nicht nur 30 Jahre EU-Mitgliedschaft, sondern auch 30 Jahre WTO-Gründung und Österreich ist seit 30 Jahren, nämlich von Anfang an, auch WTO-Mitglied. Ganz, ganz wichtig. Und damit zurück zum Thema. Ich habe mit Wolfgang Schüssel, der damals eben Wirtschaftsminister war, über die WTO-Verhandlungen gesprochen und dem war ganz, ganz wichtig, wie ich gesagt habe, Österreich als kleines Land hat gesagt, nein, Österreich ist ein mittelgroßes Land und er ist richtig impulsiv geworden, weil ihm das so wichtig ist, dass wir uns nicht selbst verzwergen, weil kleine Länder, das sind eben Länder wie zum Beispiel Malta oder Luxemburg, wir sind in Europa oder auch die baltischen Länder, aber wir sind in Europa ein mittelgroßes Land. Und wenn du dich zurückerinnerst, 2008 Fußball-Europameisterschaft, da haben wir ja auch zum Beispiel deutsche oder polnische Soldaten, na, Polizisten. Ganz so schlimm war es nicht. Deutsche und polnische Polizisten in Österreich gehabt, als Berater beispielsweise, weil die Sprache sprechen von den jeweiligen Hooligans, also bei Deutschland nicht so schwerwiegend, aber bei Polen oder allgemein von der Fanszene oder mit der Fanszene vertraut sind und dann auch gesagt, wir holen uns da Unterstützung aus dem Ausland, weil bei einem Großevent wie einer Europameisterschaft es nun einmal ist, so mittelgroße Länder zumindest Unterstützung von anderen gut brauchen können, vor allem dann, wenn man, wie zum Beispiel bei Polen, davon ausgehen muss, dass die meisten, wenn nicht fast alle österreichischen Polizisten nur äußerst beschränktes Polnisch können. Also Kurwa werden die meisten noch zuordnen können, aber wenn es dann ein bisschen komplexer wird, wird es schwierig. Und da ist auch wiederum die völkerrechtliche Grundlage der Consent, also Artikel 20 der Völkerrechtskommission Artikel zur Staatenverantwortlichkeit sieht ausdrücklich zu, dass es nicht völkerrechtswidrig ist, wenn der Staat zugestimmt hat, wenn das zum Beispiel fremde Polizisten oder auch, deswegen vorhin der Versprecher, fremde Soldaten auf dem eigenen Staatsgebiet A sind und B sogar theoretisch zumindest Gewalt anwenden dürfen.
Da gibt es ja auch immer wieder eben gerade im Grenzverkehr so Gemeinsamkeiten, die Schweizer Zöllner, die in Liechtenstein die Kontrollen machen oder auch zum Beispiel in Feldkirch im Zug zusteigen, wenn ein österreichischer Zug in die Schweiz fährt, das dürfen sie auch uniformiert und bewaffnet und da gibt's umgekehrt auch entsprechende Vereinbarungen mit anderen Nachbarstaaten.
das bringt mich zu etwas, was ich auch thematisieren wollte, zumindest kurz im Zuge dieser Folge, was ich mir beim Vorbereiten für diese Folge gedacht habe, dass das heutige Denken von einer Grenze, dass jedes Gebiet entweder in Staat A oder in Staat B ist und keine Millimeterfläche Niemandsland ist, dass das ja auch relativ neu ist, weil die meiste Zeit, historisch gesehen, waren Grenzgebiete ja ziemlich wild, weil eben nicht so ganz klar war, wo das Herrschaftsgebiet von dem einen König, Fürsten oder was auch immer aufhört und das vom anderen anfängt. Und deswegen waren ja Grenzen lange in der Geschichte eben sehr wilde Orte, wo man sich auch gar nicht so leicht hingetraut hat oder gar nicht so einfach sich gedacht hat, ich begebe mich da jetzt hin, weil eben nicht ganz klar ist, wer da jetzt die jeweilige Gewalt oder weil da immer wieder auch, und das kennen wir auch aus der Anthropologie, immer dann, wenn man nicht weiß, was gehört dem einen oder was gehört dem anderen, genau dann eben umso häufiger auch Kämpfe geführt werden. Und dass heute wir, wenn wir uns eine Landkarte anschauen, man sich das wirklich so vorstellen muss, dass nicht mal ein Millimeter Unterschied ist, das ist eine relativ neue Entwicklung. Die meiste Zeit, historisch gesehen, waren Grenzgebiete wirklich diese so gefährliche Orte, weil man nicht weiß, wo ist A, wo ist B und wo fängt der Herrschaftsbereich des einen an und wo hört der des anderen auf.
Man denke zum Beispiel an die Militärgrenze, die ja wirklich ein Streifen war in der sehr frühen Monarchie noch. Aber weil du das gerade ansprichst, ein kurzer Exkurs, weil mir das letztens auch aufgefallen ist, was man doch für einen neuzeitlichen Bias oft hat, wenn man auf die Vergangenheit blickt. Ich habe was Spannendes gelesen, nämlich dass man bis in die Aufklärung hinein geglaubt hat, dass spontane Schöpfungen von Leben einfach passieren. Also, dass zum Beispiel Maden auf verfaulendem Fleisch nicht Fliegenlarven sind, die aus Eiern schlüpfen, sondern dass die einfach spontan entstehen. Dass da eigentlich eine Spontanschöpfung stattfindet. Und das war in den Menschen einfach so drinnen und für uns heute einfach komplett irre. Aber das war einfach Lege Artis damals. Und ich denke mir so, Wahnsinn. Oder? Und für uns ist das so abwegig. Aber ja, die Leute haben halt wirklich ein völlig anderes Mindset gehabt damals und das vergisst man viel zu oft.
Apropos vergessen, was ich jetzt auch ganz kurz noch ansprechen möchte, ist der Google Maps Krieg. Hast du von dem schon mal gehört?
Entfernt, ja. Aber ich meine, es gibt ja viele Google Maps Konflikte und je nachdem, auf welcher Seite der Grenze man ist, kriegt man, glaube ich, auch in Kaschmir andere Karten angezeigt, ob man, egal, gerade wenn man in China, Pakistan oder Indien ist. Aber erzähl mir mehr über diesen Krieg. Ich glaube, das war Lateinamerika, kann das sein?
Ja, genau, nämlich zwischen Costa Rica und Nicaragua. Dieser Fall ist, finde ich, sehr, sehr spannend, wenn auch ein bisschen kompliziert. Also was ist passiert? Im Oktober 2010 hat Nicaragua dem San Juan-Fluss einen Kanal freigeschaufelt und Volt hat das auch damit begründet, dass es darum geht, dass er besser schiffbar ist und hat dann auch zusätzlich noch nicaraguanische Soldaten, 50 an der Zahl, dorthin entsendet. Costa Rica hat das aber nicht so cool gefunden, weil die wiederum der Meinung waren, dass das auf ihrem Gebiet waren und hat dann 70 Polizisten dorthin entsendet. Warum 70 Polizisten? Naja, weil Costa Rica kein eigenes Militär hat. Costa Rica ist ein unbewaffnet neutraler Staat. In der Verfassung steht drin, in der ursprünglichen Form übrigens, sin ejército, also ohne dauerhafte Streitkräfte und deswegen können die nur Polizisten dorthin schicken. Daran merkt man aber, dass Polizisten nicht notwendigerweise Zivilisten sind. Polizisten sind immer dann Zivilisten, wenn sie nur für Ruhe und Ordnung sorgen. Sobald sie umfunktioniert werden, werden sie im humanitären Völkerrecht, also im Kriegsrecht, zu legitimen Angriffszielen. Aber solange sie nicht an den Kampfhandlungen teilnehmen, sind sie bloße Zivilisten. Es gibt also auch bewaffnete Zivilisten im Völkerrecht bzw. im humanitären Völkerrecht.
Deshalb hat die Gendarmerie National und deshalb haben die Carabinieri zwei verschiedene Uniformen.
Genau, weil die Logik dahinter ist, wenn schon jemand mit einer Waffe umgehen kann, dann kann man die Leute zur Not umfunktionieren, wenn es eben darum geht, das Land zu verteidigen. Aber zurück zum Thema. Was ist dann passiert? Also Costa Rica und Nicaragua hatten dann gewissermaßen einen Standoff und Costa Rica hat dann eben versucht, das mit Hilfe einer regionalen internationalen Organisation zu lösen, nämlich der Organisation Amerikanischer Staaten, der OAS. Die hat dann auch eine Resolution erlassen, die ziemlich nichtssagend war. Man kennt das ja, die hat zum Frieden aufgerufen und vor allem zum Dialog und auch bekräftigt, dass die Organisation Amerikanischer Staaten als Mediator zur Verfügung steht. Trotzdem hat das den damaligen und auch jetzigen Präsidenten Daniel Ortega, den kennen wir wiederum aus den 80ern, noch aus der Sandinista-Revolutionszeit bzw. aus dem Bürgerkrieg in Nicaragua. Da war der vielen europäischen Linken ja noch ein Held, ob er das noch immer ist, sei dahingestellt. Jedenfalls hat der Ortega dann gesagt, dass eine Resolution dieser Art nicht zulässig ist, dass die Organisation amerikanischer Staaten gar nicht erst zuständig ist und hat dann, das kann man sich so vorstellen, sich gedacht, ich gehe jetzt noch eine Instanz höher, ich gehe zum Internationalen Gerichtshof und hat den Fall eben dann dort vorgelegt, damit man eben die Grenzstreitigkeiten und auch das, was Nicaragua dort tun darf, entsprechend klärt.
Ah ja, der Fluss, ich kann, ja, nein, genau, und dann geht es aber irgendwie darum, der Fluss gehört, glaube ich, dem einen Land bis zum Ufer nämlich und das andere Land grenzt da dran, aber wenn sie die Füße ins Wasser strecken, quasi sind sie schon im anderen Land drüben. Und dann ist irgendwie die Frage, dürfen die mit ihren Polizeibooten auf diesem Fluss entlang fahren und Ding und Dang. Und das, irgendwo habe ich das einmal gelesen, der Internationale Gerichtshof hat dann ein sehr diffiziles Judikat dazu erlassen, hat gesagt, ja, sie dürfen, aber nur das, was unbedingt notwendig ist und so weiter und so fort. Aber es ist eine schwierige Geschichte.
Ja, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Die eine ist die der Souveränität, also wem das umstrittene Gebiet überhaupt gehört, und die andere ist die, ob zusätzlich andere Staaten neben dem, dem das Gebiet gehört, dort auch Rechte haben können. Also zum Beispiel in diesem Fall einen Fluss benutzen dürfen, der Nicaragua gehört, aber weil er eben Costa Rica eingrenzt, dementsprechend auch für Costa Rica wichtig ist. In diesem Fall hat der Internationale Gerichtshof festgehalten, dass das Gebiet, um das es hier gegangen ist, zu Costa Rica gehört und Nicaragua deswegen mit seinen Handlungen, also eben, wie gesagt, certain activities, die Souveränität von Costa Rica verletzt hat, nämlich indem es drei Caños, also Kanäle, das ist das Wort, das der Internationale Gerichtshof hier verwendet hat, weil es auch von Costa Rica und von Nicaragua verwendet wird, ausgegraben hat, dann auch noch dort eine militärische Präsenz aufrechterhalten bzw. etabliert hat und auch noch das Recht von Costa Rica auf Navigation, also eben auf Schifffahrt, verletzt hat. Und was ich auch noch interessant finde an dem Fall ist, dass es ein zweites Urteil gegeben hat, 2018, das erste war 2015, in dem er Schadenersatz zugesprochen hat für Costa Rica. Und die Summe ist sehr interessant, weil sie sehr konkret ist und auch relativ niedrig, nämlich 378.890,59 US-Dollar. Wie genau er die berechnet hat, kann ich nicht so genau sagen. Da draußen gibt es auch so einige Kollegen und Kolleginnen, die das besser könnten. Ich denke da zum Beispiel an die Jane Alice Hofbauer von der Uni der Bundeswehr in München. Und bevor ich das jetzt schlecht erkläre, erkläre ich es lieber gar nicht.
Vielleicht ist das Durchschnittsgehalt eines kostarikanischen Polizisten mal 20 und die Dauer, die man sie einsetzen musste, um die nicaraguanische Bedrohung abzufedern.
Das ist eine wirklich interessante These. Ich kann sie aber zurückweisen, ohne die Details zu kennen, weil dieses zweite Urteil ist deswegen so bekannt, weil es das in Summe überhaupt erst dritte Mal war, dass der Internationale Gerichtshof Schadenersatzzahlungen ausgesprochen hat und das erste Mal wegen umweltbeeinträchtigenden Handlungen und nicht wegen den militärischen Handlungen von Nicaragua. Also die waren nicht im Fokus dieses zweiten Urteils, sondern eben die Umweltschäden. Also ich glaube, das sind drei alte Bäume, die sind dann nämlich später auch genannt worden als Begründung dafür, dass dieser zweite Kanal nicht eine neue Grenzziehung mit sich gebracht haben kann, weil diese Bäume schon sehr alt waren und da irgendwie dann genau, weiß ich es wie gesagt nicht, herumgerechnet, warum diese konkrete Summe Costa Rica zusteht.
Und wenn es nicht wahr ist, so ist es doch gut erfunden.
Ich nehme das gleich als Überleitung zum Begriff Google Maps War, weil das ist ja auch so eine Zuspitzung bzw. Übertreibung, also ein klassischer Clickbait. Woher rührt diese Schlagzeile? Daher, dass das Regierungsmitglied von Nicaragua, das zuständig war für die Entwicklung des hier umstrittenen Gebiets, gesagt hat, schaut doch auf Google Maps, da ist klar, dass das umstrittene Gebiet Teil von Nicaragua ist. Dieser Eden Pastora, auch als Commander Zero bekannt, warum, weiß ich jetzt nicht, der ist eine interessante Figur, der ist übrig aus den sozialistischen Revolutionsjahren, späten 70ern, frühen 80ern und dem Bürgerkrieg in Nicaragua, wollte dann später auch Präsident werden, hat aber bei den Wahlen 2006 nur 0,29% der Stimmen bekommen. Gewonnen hat damals Daniel Ortega, also eben der nächste Revolutionär aus den späten 70ern, frühen 80ern und den Bürgerkriegsjahren in Nicaragua der 1980er Jahre. Pastora hat sich später mit Ortega ausgesöhnt und hat dann einen Posten zugeschanzt bekommen, nämlich den als Minister für Entwicklung, der hier für das umstrittene Gebiet eben zuständig war. Und wie gesagt, dieser Commander Zero hat sich auf Google Maps berufen. Und das ist insofern ein schönes Beispiel dafür, dass die Sekundärquelle zur Primärquelle geworden ist. Das kennt man ja auch, dass manche Studenten und Studentinnen oder Schüler und Schülerinnen dann sagen, ChatGPT sagt was anderes als das, was zum Beispiel der Professor sagt oder das, was vielleicht sonst wo steht. Die Primärquelle in solchen Fällen, also wie dem hier, sind natürlich die einschlägigen Verträge, und als zusätzliche Komplexität kommt noch dazu, dass es da auch Schiedssprüche gibt, die später erfolgt sind, eben weil diese Grenze schon so lange umstritten ist. Um diesen Konflikt jetzt zu verstehen, müssen wir einmal mehr ins 19. Jahrhundert und in die Kolonialgeschichte des 19. Jahrhunderts zurückreisen, weil sowohl Costa Rica als auch Nicaragua waren ja Kolonialgebiete von Spanien bis 1821. Dann waren sie 2 Jahre Teil vom nur kurzlebigen Kaiserreich Mexiko bis 1823 und dann waren sie Provinzen in der Zentralamerikanischen Konföderation, die bis 1841 bestanden hat. Jetzt stellt sich die Frage dieser Grenzen in dieser Zeit nicht in voller Intensität, aus dem simplen Grund, dass, und das kennen wir ja aus der Sowjetunion oder auch wenn wir an die EU denken und an Brexit, in vielen Fällen sich Grenzkonflikte, mögen sie auch bestehen, nicht in voller Intensität stellen, solange die beiden betroffenen Gebiete oder Völker Teil desselben darüber gestülpten Imperiums oder im Falle der EU der darüber gestülpten supranationalen Organisation sind. Sobald ein Imperium auseinanderbricht oder eben einzelne Teilrepubliken oder eben sonstige Mitgliedsländer, wenn wir wiederum an die EU denken, austreten, sich abspalten, dann können Grenzkonflikte natürlich an Intensität aufnehmen. Und da kommen wir jetzt eben zur Frage Costa Rica und Nicaragua, die ja 1841 unabhängig geworden sind. Aber die Grenzfrage geht noch weiter, wie gesagt, zurück, nämlich konkret ins Jahr 1824. Damals gab es einmal mehr einen Bürgerkrieg in Nicaragua und deswegen und auch, weil Kaffeeanbauer aus Costa Rica mehr und mehr Einfluss über 3 Grenzstädte hatten, haben 3 Grenzstädte sich dazu entschieden, von Nicaragua sich loszusagen und von Costa Rica aufgenommen zu werden. Jetzt hat sich aber die Frage gestellt, wenn eine Grenzstadt zu einem neuen Gebiet gehört, wo genau hat die Grenzstadt eigentlich aufgehört und wo nicht? Da gab es dann in den darauf folgenden Jahren 7 Verträge, aber keiner von denen wurde ausreichend ratifiziert, also er ist nicht in Kraft getreten. Der erste war dann, und ich habe ihn schon genannt, im Jahr 1858, und das ist der bis heute entscheidende, der Jerez-Cañas-Vertrag, und der ist aber wiederum auch nicht ganz so klar, weswegen es daraufhin Schiedsrichter gegeben hat, die sich mit diesem Grenzstreit befasst haben, unter anderem auch der US-Präsident Grover Cleveland 1888. Und der hat dann eben nochmal festgehalten, wo die Grenze liegt. Also er hat da kein neues Recht geschaffen, sondern das bestehende Recht, nämlich diesen Grenzvertrag, interpretiert. Und da hat er gesagt, dass die Grenze zwischen den beiden Gebieten von der Mündung vom San Juan-Fluss bei San Juan del Norte runterfließt zu einem Punkt, der 3 Meilen weiter unten im sogenannten Castillo Viejo liegt. Und die Grenze ist damit zwar auf der rechten Uferseite, aber Costa Rica hat, auch wenn es den Fluss nicht hat, wie schon vorhin angedeutet, das Recht auf Schifffahrt, also auf Zugang zu diesem Fluss, auf Nutzung von diesem Fluss. Und jetzt ist das Problem noch einmal, dass die Grenze den Hauptkanal von dem Fluss folgt, der dort San Juan de Nicaragua genannt wird. Der meandert da so herum. Ich kann das gar nicht so gut erklären. Ja. Aber das Problem ist, das Hauptproblem ist, dass das Delta von diesem langsam sich bewegenden Fluss, der eben nicht in Stein gemeißelt ist, das haben Flüsse nun mal so an sich, dass das keine gute Definition ist für eine Grenze oder keine gute Grenzlinie ist. Und deswegen später wurde noch einmal das festgelegt von einem gewissen E.P. Alexander, und da gibt es dann diese Nica-Tico-Grenzziehung, und weil das eben alles in Feuchtgebieten ist, auch in dem Gebiet um den Fluss herum, und weil ein Fluss, wie gesagt, ich wiederhole mich, nicht in Stein gemeißelt ist, war das eben bis heute und ist es auch bis heute umstritten. Warum sage ich wahr? Weil natürlich, wenn der internationale Gerichtshof etwas dazu sagt, kann man schon sagen, jetzt ist das aber eigentlich ein für alle Mal geklärt, weil das ist ja die Hauptfunktion vom internationalen Gerichtshof. Streitigkeiten, die das Völkerrecht betreffen, jedweder Art und damit einhergehend auch Grenzstreitigkeiten für alle und damit auch für andere Staaten, die in irgendeiner Form hier Interessen haben oder deren Entscheidungen daran hängen, wo die Grenzziehung genau ist, festzulegen. So, aus jetzt. Das so viel nur dazu. Und um jetzt Google noch zu retten hier, Google hat da jetzt gar nicht gesagt, je nachdem, ob man jetzt in Costa Rica oder in Nicaragua Google aufruft, ist man auf dem einen oder anderen Gebiet, sondern Google hat einfach das vom US-Außenministerium genommen. Also das, was das US-Außenministerium zur Grenzziehung festlegt, daran hat sich Google einfach gehalten, weil als US-amerikanisches Unternehmen ist man damit am ehesten sicher, weil zur Not kann man immer sagen, sind nicht wir schuld, sondern die USA. Und da ist man natürlich nicht so gerne böse, beziehungsweise selbst wenn man böse ist, wird man keine massiven Schritte gegen die USA setzen.
Diese verdammten Flüsse.
Diese verdammten Flüsse, ja, das weiß ich, das ist auch im römischen Recht mit diesen Anschwemmungen oder allgemein diese Wassergrenzen, je nachdem wie der Wasserstand ist, kann sich die Grenze verändern. Ja.
Wenn der See das Grundstück wegschwemmt, wandert dann die Grenze nach hinten oder nicht. Das ist ja klassischer Römerrechtfall. Aber diese Flussveränderungen, glaube ich, ist in Österreich bei der Theiß immer wieder ein Thema, weil da eben auch der Fluss mäandriert und dann Österreich und Tschechien immer wieder mal Grundstücke tauschen, um das nachzuvollziehen.
Vielleicht eine letzte Sache, die ich jetzt gegen Ende der Folge noch ansprechen möchte, ist, ich habe dir das ja auch geschickt, ich kannte das nämlich nicht, damit wieder zurückkehren zum schönen Österreich. Dieser Vorschlag für so dieses, wie hat das geheißen nochmal? Ja, diese Vereinigten Staaten von Großösterreich. Hast du das gekannt, diesen Vorschlag? Ich finde das wundervoll.
Ja, habe ich gekannt. Es war auch etwas, das ja der Erzherzog Thronfolger verfolgt hat.
Franz Ferdinand.
Wie realistisch das gewesen wäre, wenn man ihn nicht füsiliert hätte, es sei dahingestellt. Denn diese Vereinigten Staaten von Großösterreich, wenn man sich diese Landkarte anschaut, bedeutet vor allem eines, nämlich einerseits die Skalpierung des tschechischen Staats, also die Aufteilung des Sudetenlandes, wo die Jungtschechen ja auch schon damals dagegen waren und die haben ja auch diesen Anspruch auf alle Länder der Wenzelskrone dann auch in Saint-Germain durchgesetzt. Also einmal Griff Richtung Tschechen und einmal Griff Richtung Ungarn, weil man die Ungarn völlig auseinandergenommen hätte und eben dieses doch sehr kleine Land, das es ja heute ist, im Verhältnis zu dem, was es einmal war, spiegelt sich da bis zu einem gewissen Grad auch in dieser Karte schon wieder mit kleineren Unterschieden, etwa was die Vojvodina betrifft, aber auch, dass er zum Beispiel das Säckeler Land, also da den Siebenbürgen als eigenen Teilstaat dieses Großösterreichs sehen wollte, zeigte schon, dass es ihm auch daran gelegen ist, die Ungarn zu schwächen. Und dafür war Franz Ferdinand ja auch bekannt, er war kein Freund der Ungarn. Auch wenn man Franz Ferdinand sonst vielleicht kritisch sehen kann, aber man kann das auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Denn dieser magyarische Nationalismus und diese Magyarisierungspolitik in der ungarischen Reichshälfte waren schon auch einer der Gründe, wenn auch sicher nicht der einzige, an denen dieses Österreich-Ungarn letztlich zerbrochen ist. Im Radetzky-Marsch gibt es ja so eine schöne Episode, wo sich die Ungarn dann freuen, als bekannt wird, dass der Franz Ferdinand erschossen worden ist. Und es ist sicher nicht weit hergeholt gewesen.
Die Magyarisierungspolitik ist ja insofern interessant, weil sie eine natürliche Grenze jetzt nicht im geografischen Sinne hatte, nämlich das Erlernen der ungarischen Sprache. Und das war ja auch der Grund, warum der Thronfolger Franz Ferdinand damit ein massives Problem hatte, nämlich mit den Ungarn, weil er auch ein Problem mit ihrer Sprache hatte. Also er hat sich schwer getan, sie zu lernen und ist daran regelrecht verzweifelt. Und das könnte angeblich zumindest ein Grund dafür gewesen sein, unter mehreren, warum er den Ungarn gegenüber so skeptisch war. Und da war dann eben dieser Reformvorschlag von Aurel Popovici, so eine Art salomonische Lösung, wie man jetzt verhindert, dass es die Monarchie zerbröselt. Und ich finde daran interessant, einerseits natürlich die Namensgebung, ja, also wie gesagt, die Vereinigten Staaten von Großösterreich und andererseits interessant, weil ich mir manchmal immer noch schwer tue, was jetzt genau zu Österreich gehört hat, wenn man sich diese insgesamt 15 Gebiete ansieht, plus dann auch noch Bosnien-Herzegowina, das weiterhin den Sonderstatus von einem okkupierten und dann später eben annektierten Gebiet gehabt hätte, dass man da wirklich so ein bisschen sieht, zumindest wer da aller dabei war. Also wenn jemand sich manchmal fragt, was hat denn heute zu uns gehört, zumindest der Letztstand ist da, finde ich, ganz gut dargestellt. Also erstens, und das war immer auch der Punkt, dass diese Sprachbarrieren weg sollen, also dass diese Länder monokulturell sein sollen, beziehungsweise eine dominante Sprache. Also Deutsch-Österreich, das ist ungefähr Österreich heute, plus Südtirol, ewig schade, und das südliche Sudetenland, der deutschsprachige Westrand von Ungarn, also eben heutiges Burgenland, mit damals aber noch Ödenburg und Pressburg. Ja. Dann zweitens Deutsch-Böhmen, das ist der heutige Norden von Tschechien. Deutsch-Mähren, das ist der nördliche Teil von Mähren und österreichisch Schlesien. Böhmen selbst, ja, das ist der tschechisch besiedelte Teil von Böhmen und Mähren. Westgalizien, darüber haben wir heute schon gesprochen. Ostgalizien, also da haben wir diesen, damals hat man noch gesagt, ruthenisch besiedelten Teil von Galizien, die Karpaten-Ukraine und die Bukowina.
Und Westgalizien polnisch.
Genau, ganz wichtig. Ja. Dann haben wir noch Siebenbürgen, der rumänisch besiedelte Teil mit den angrenzenden rumänisch besiedelten Gebieten von Ungarn und die Bukowina. Dann Kroatien, das ist mehr oder weniger das heutige Kroatien. Dann die Krain, ungefähr das heutige Slowenien. Dann das Slowakenland, das ist das ungefähr heutige slowakische Staatsgebiet. Dann die Vojvodina, von dir auch schon genannt, also das serbische Gebiet oder serbisch besiedelte, muss man genau sagen, Gebiet in Ungarn Süden. Dann Ungarn selbst, ja, das geschlossene.
Wobei mit starker ungarischer Präsenz in der Vojvodina, auch heute noch.
Ja, ich habe nicht gesagt, ausschließlich serbisch besiedelt.
Ja, wir wollen nicht wieder irgendwelche Kriege vom Zaun brechen, Ralf. Wenn es wer schafft, dann du.
Ich glaube, das schaffen wir nicht, weil wir nicht so viel von einflussreichen Entscheidungsträgern, die über Krieg und Frieden bestimmen, gehört werden. Dann das Sekaland, wenn ich das richtig ausspreche. Das sind die magyarischen Teile im Osten von Siebenbürgen. Dann als vorletztes noch Trento, also der italienisch besiedelte Süden von Tirol. Und dann noch, ewig schade, da tut mir das Herz ganz besonders weh, Triest, inklusive dem italienischsprachigen Umland. Also wenn ihr euch mal gefragt habt, so ungefähr, was hat denn jetzt dazu gehört, was nicht, schaut euch mal den Wikipedia-Eintrag an zu diesem Vorschlag von, wie gesagt, von Aurel Popovici, die Frage, ein föderales Österreich-Ungarn mit jeweils dominanten Sprachgruppen, also so ein Schritt in Richtung homogene Gebiete, da kann man sich das so ungefähr ansehen und bis heute eben ableiten und sich die Frage stellen, 1906 wurde das veröffentlicht, ob man das Zerfallen der Monarchie damit hätte verhindern können. Aber das ist eine Frage, natürlich historisch ist das immer wieder spannend, was wäre gewesen, wenn, realpolitisch, faktisch natürlich völlig irrelevant. Aber es ist eine gute Erinnerung daran, dass Grenzen oft willkürlich sind und Staaten auch. Und wer weiß, welche Staaten, von denen wir heute noch sprechen, es noch in 10, 20, 30 oder mehr Jahren geben wird.
Gut.
Ja, nicht gut. Ich finde, wir sollten schon auf die eine Stunde kommen, aber wir können ja,
ja,
die Frage der Grenzen fürs Erste außen vor lassen. Ich hoffe nur, dass ich nichts Falsches gesagt habe, weil ich natürlich jetzt auch in all diesen Gebieten kein Vollexperte bin, sondern einfach versuche, so ein paar unterschiedliche Grenzen, ein paar Denkanstöße zu geben. Ich sage vielleicht noch ganz kurz, welche Grenzen ich nicht angesprochen habe, aber die ich sicher noch irgendwann einmal mir später ansprechen werde. Zum Beispiel, kennst du die Zwillingsstädte Barle-Hertog und Barle-Nassau?
Ja, zwischen den Niederlanden und Belgien.
Ja, ist auch so eine lustige Geschichte.
Sind die, das sind die, die so viele Exklaven und Enklaven haben. Erster und zweiter Ordnung und so weiter.
Ja, da kann es angeblich so sein, dass man in einer Bar sitzt und je nachdem, wo an der Bar man ist, am letzten Eck oder direkt bei den Zapfhähnen, ist man entweder in Belgien oder in den Niederlanden. Und anscheinend war das bei Corona teilweise auch ziemlich absurd, wenn zum Beispiel die Niederländer vor den Belgiern aufgemacht haben. Und dann je nachdem, wo man ist, kann man zum Supermarkt gehen, weil der offen haben darf oder eben nicht oder in eine Bar gehen oder eben nicht. Das dürfte da teilweise ziemlich absurd gewesen sein. Anscheinend gibt es da sogar Hotels, wo je nachdem, auf welcher Seite des Bettes du liegst, du entweder in Belgien oder in den Niederlanden bist. Das habe ich mir jetzt aber trotzdem noch für später mal aufgehoben. Und dann natürlich auch diese ganze Sache mit Schweiz, ja, und das müssten wir eigentlich mal als eigene Folge vielleicht mal verpacken. Ja. Also die Schweizer Gebiete, Schweizer Nationen, gibt es eine Schweizer Nation und dass da Italien ja auch, also italienischsprachige Schweiz und so weiter, da ist ja ganz viel.
Natürlich gibt es eine Schweizer Nation, Ralf. Wie gesagt, wenn jemand einen Krieg vom Zaun bricht, dann bist es du. Die Schweizer sind da auch sehr empfindlich, so wie die Österreicher zu Recht.
Ja, aber gibt es eine österreichische Nation?
Jetzt willst du nur mich provozieren. Es gibt in der Schweiz auch sehr viele Enklaven und Exklaven und territoriale interessante Dinge. Also da könnten wir doch auch mindestens eine Stunde füllen.
Und das Letzte, was ich mir für eine spätere Folge aufgehoben habe, ist der Vertrag von Tordesillas, wo eben der Papst die Welt, die damals bekannte und auch unbekannte Welt zwischen den Portugiesen und Spaniern mehr oder weniger in der Hälfte aufgeteilt hat. Aus dem Jahr 1493, beziehungsweise auch in der Zeit unmittelbar danach. Das finde ich auch ganz, ganz witzig und nicht nur rein theoretisch relevant, weil zum Beispiel, das habe ich jetzt beim Lesen gesehen, Chile ableitet seinen Anspruch, seinen aktischen Anspruch auf diesen uralten Vertrag. Ja, weil man sagt, wir sind ja Rechtsnachfolger der Spanier und die Spanier haben ja damals eben diesen Teil der Erde zugesprochen bekommen. Wir als Rechtsnachfolger haben dann eben aufgrund der geografischen Gegebenheiten auch einen entsprechenden Anspruch. Finde ich insofern interessant, weil man sieht, dass diese alten Verträge, die oft obskur daherkommen, trotzdem bis heute relevant sein können. Eben zum Beispiel, wenn man sich eben fragt, warum da jetzt Chile irgendwelche Ansprüche haben sollte. Nun, weil es da eben aus dem 15. Jahrhundert einen Vertrag gibt, der bis heute die Ansprüche auf die Antarktis, die von Chile erhoben werden, zumindest rhetorisch verwendet werden. Ob man die ernst nimmt, ist wiederum etwas anderes. Falklandinseln übrigens auch. Das ist der Grund, warum Argentinien sagt, die Falklandinseln gehören uns, weil Argentinien auch Rechtsnachfolger des Gebiets, das damals kolonialisiert wurde. Und diese Hälfte hat man Spanien zugesprochen. Da kann man dann sagen, das, was die Briten da irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts gemacht haben, hat gegen die damals bestehenden Eigentumsverhältnisse verstoßen. Und deswegen sind die Falklandinseln nicht die Falklandinseln, sondern aus Argentinien schließlich die Islas Malvinas und gehören eben Argentinien.
Aber man muss doch die Herrschaft über ein Territorium auch faktisch ausüben, oder Ralf?
Das hat sich erst später so konkret herausgebildet, nämlich vor allem im 19. Jahrhundert, wo es wirklich darum ging, ob man ein Territorium auch erwerben kann, indem man es bloß mit dem, das kennt man aus Filmen, mit dem Fernrohr entdeckt oder bloß eine Flagge dort hisst. Im 19. Jahrhundert ist man dazu übergegangen zu sagen, dass zumindest Gebiet, das schon bewohnt ist, kein Terra Nullius ist. Das hat man übrigens auch bei Australien dann später, da gibt es eine australische Gerichtsentscheidung, auch quasi korrigiert, weil die Briten haben ja lange gesagt, Australien war Terra Nullius, weil die, die dort gelebt haben, waren ja Wilde und dementsprechend hat man aus britischer Sicht Gebiet in Beschlag genommen, das niemandem rechtmäßig gehört. Da gibt es eben eine Gerichtsentscheidung, wo ein australisches Gericht selbst gesagt hat, Moment mal, das, was wir da, also was die Briten damals irgendwie festgelegt haben, das geht so nicht. Auch dieses Gebiet hat jemandem gehört, war eben nicht herrenloses Gebiet. Der langen Rede kurzer Sinn, 19. Jahrhundert, da hat sich die Praxis herausgebildet, dass die bloße Entdeckung nur einen vorübergehenden Titel begründet. Man hat da wirklich ins römische Recht geschaut und gesagt, so wie man Besitzwillen und eben faktischen Besitz, wie man das beides braucht, genauso auch bei der Entdeckung und Inbesitznahme von Gebieten. Also man braucht einen Animus Occupandi und auch einen Corpus, also die faktische Inbesitznahme. Und je nachdem, ob das Gebiet belebt ist, bewohnt ist oder nicht, von Menschen bewohnt ist oder nicht, braucht man dann dort auch eine Verwaltung. Da gibt es dann auch so einzelne Fälle. Ich glaube, bei den Klipperten-Inseln war das so, da haben dann, ich glaube, die Franzosen, weiß jetzt nicht mehr wer genau, gesagt, wir haben da ja eine Zeitung auch herausgegeben dort und das zeigt ja auch, dass wir dort eine Verwaltung hatten und die bloße Flagge aber reicht nicht, das möchte ich nur sagen, und auch das bloße Entdecken nicht. Das gibt nur Anspruch auf einen vorübergehenden Titel, der aber dann noch vervollständigt werden muss durch die faktische Inbesitznahme, also die Errichtung einer Administration durch die Besiedlung oder eben auch mit, und das ist natürlich wieder die dunkle Seite des Völkerrechts im 19. Jahrhundert, durch diese Scheinverträge. Warum Scheinverträge? Weil das halt Verträge waren, wo man irgendjemanden willkürlich bestimmt hat und gesagt hat, du bist jetzt der in unseren Augen, der über dieses Gebiet verfügen darf. Mit dir schließen wir jetzt einen Vertrag. Wir geben dir vielleicht so ein paar Edelsteine oder ein bisschen was zum Saufen. Dafür unterschreibst du uns da und damit können wir jetzt unseren Gebietsanspruch über, und das hat in erster Linie afrikanische Gebiete betroffen, dein jeweiliges Territorium. Auch wenn das dem vielleicht gar nicht gehört hat, weil es war ja nicht immer auch sesshafte Völker. Man hat da einfach irgendwen genommen und gesagt, der wirkt für uns wie der Boss und mit dem schließen wir jetzt einen Vertrag rund um die Besitz- bzw. Eigentumsverhältnisse von diesem und jenem Gebiet. Ja.
Schön. Oder auch nicht.
Schön und nicht schön gleichzeitig. Das Nicht-Schöne überwiegt. Das Schöne überwiegt jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen bei euch allen da draußen. Ich wünsche euch und du wahrscheinlich auch ein schönes Fest bzw. schöne Feiertage. Ich nehme auch nicht an, dass wir vor dem 1. zur Aufnahme einer neuen Folge kommen. Deswegen erlaube ich mir auch schon einen guten Rutsch zu wünschen. Je nachdem, wo die Leute das hören, vielleicht im Zug oder bei einer langen Autofahrt oder wenn man kurz Reis ausnimmt von einer furchtbaren Familienfeier, bei der ein Onkel erzählt, was er gelesen hat auf Telegram über Russland und die Ukraine oder über Corona oder über was weiß ich was alles. Wenn ihr Reis ausnehmen wollt und was weniger Schweres hören wollt, dann habt ihr hier vielleicht reingehört. Die Themen waren nicht ganz leicht, aber vielleicht auch nicht ganz so schwer wie der Onkel, von dem ich vorhin gesprochen habe, der einem die Welt erklärt, weil er sonst wo bei Telegram oder wo auch immer man sich da heutzutage informiert. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Pseudo-Quellen es gibt. Und ChatGPT auch ganz beliebt. ChatGPT, das ja immer dem jeweiligen Nutzer gefallen will, wird dann, ich weiß nicht was, ausspucken, aber vielleicht eben die Informationen, die die jeweilige Person eigentlich haben wollte, ungeachtet dessen, ob das unterm Strich richtige Informationen sind oder nicht.
So ist es. Auch von meiner Seite frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Noch kurze Anmerkung, weil wir uns ja in bester Verfassung nennen und manchmal davon abweichen. Der Verfassungsgerichtshof hat heute bekannt gegeben, entschieden wohl schon in den letzten Tagen und Wochen,
dass die Übermittlung von Daten durch Vollgroßhändler aus dem Pharmabereich an den Bund im Zusammenhang mit der Kontrolle der Bevorratung von Arzneimitteln nicht verfassungswidrig ist, beziehungsweise nicht in deren Recht auf Eigentum und in den Datenschutz eingreift. Also der Bund hat ein Gesetz erlassen mit dem Ziel, die Bevorratung von Arzneimitteln zu verbessern, weil es da ja immer wieder Engpässe gibt und dafür müssen die Arzneimittelgroßhändler, aber auch nicht alle, sondern halt die, die ein Vollsortiment anbieten und 80% des Apothekenmarktes offenbar beliefern, die müssen dem Bund jeden Tag sagen, was sie in ihren Lagern an Medikamenten haben. Und das war denen zuwider und sie müssen es aber doch. Der VfGH hat damit kein Problem, weil er eben sagt, da gibt es ein hohes öffentliches Interesse daran, dass man mit Medikamenten ausreichend versorgt ist. Das zur aktuellen VfGH-Judikatur und damit auch liebe Grüße aus dem leider nicht verschneiten Feldkirch, aber ich glaube im Rest Österreichs ist es jetzt in den Talsohlen auch nicht wahnsinnig weiß, aber trotzdem schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
Na warte, wenn du noch eine letzte Anmerkung machst, dann erlaube ich mir auch noch eine. Ich habe mir nämlich doch noch angeschaut, die Berechnungsmethode vom Internationalen Gerichtshof in diesem Streit zwischen Nicaragua und Costa Rica. Weil, und das wird weniger überraschen, beide Staaten sind auf unterschiedliche Berechnungsmethoden ihrerseits gekommen bzw. haben unterschiedliche Berechnungsmethoden verlangt. Costa Rica hat einen sogenannten Ecosystem Services Approach gewählt und Nicaragua einen Replacement Costs Approach. Costa Rica hat so gesehen gesagt, dass das ganze Ökosystem, also alle Güter und Dienstleistungen, die damit zusammenhängen, so berechnet werden müssen, dass man einerseits auf Marktpreise schaut, also zum Beispiel für Holz, und andererseits auf indirekten Nutzen, zum Beispiel die Kosten, die anfallen, um Fluten, um Überflutung zu verhindern. Nicaragua hat wiederum einen anderen Ansatz gewählt. Die haben einfach gesagt, es geht darum, was es kostet, das Ökosystem zu erhalten. Und wenig überraschend kommt Costa Rica auf 6,711 Millionen US-Dollar und Nicaragua nur auf 188.504 US-Dollar. Das kennt man ja auch aus dem innerstaatlichen Recht, dass man dann mit ganz absurden Zahlen kommt, wenn man sagt, das kostet so und so viel entgangener Gewinn, Zinsen und so weiter und so fort. Und was hat jetzt der Internationale Gerichtshof gemacht? Er hat sich für keine der beiden Bewertungsmethoden entschieden. Er hat einen Overall Valuation Approach gewählt. Also er hat gesagt, die Wiedergutmachung wird berechnet auf Grundlage einer Bewertung von allen Schäden oder überhaupt Zerstörungen von Umweltgütern und umweltbezogenen Dienstleistungen und nicht auf die Werte sich bezogen für spezifische umweltbezogene Güter und Dienstleistungen. Und da hat er sich unter anderem angeschaut, die Kosten für die Errichtung eines Damms über den von Nicaragua neu herausgebaggerten Kanal, mit dem man dann argumentiert hat, dass dieser neue Kanal die neue Grenze auch sei, anstatt den alten Kanal, den es heute gar nicht mehr gibt, zu nehmen, so wie das Costa Rica und eben auch der Internationale Gerichtshof getan haben. Dann hat er sich auch angeschaut, die Kosten für die Überflüge, um sich überhaupt mal ein Schadensbild zu machen und auch zu schauen, was da passiert ist. Und dann hat er sich auch noch angeschaut, die dafür anfallenden Zinsen, weil da sind 4% angefallen für die Zeit vor dem Urteil und 6% für die Zeit nach dem Urteil. Und mit dieser Berechnungsmethode übrigens auch hat er, das möchte ich auch noch sagen, er hat zum Beispiel nicht die Kosten für die Versicherung von dem Flugzeug, für das Überfliegen von dem betroffenen Gebiet gezahlt und auch nicht die ganz normalen Gehälter für die Angestellten von der Regierung, weil die ja sowieso angefallen wären. Also da ist der Link zu dem Schaden nicht intensiv genug oder nicht eng genug. Aber jedenfalls auf dieser Gesamtberechnungsmethode, die eben auch abstellt auf die, vor allem, das hat er hervorgehoben, ich habe es vorhin schon genannt, die drei zerstörten alten Bäume und auch allgemein die Beobachtung, was danach passiert ist, das Vermessen des Gebiets und das Monitoring, die Überwachung, wie es diesem Gebiet geht, da ist er dann eben auf diese jetzt für unsere Zwecke schon ominöse Summe von 378.890,59 US-Dollar gekommen. Und, das möchte ich als allerletztes noch sagen, wenn die Leute immer meinen, das Völkerrecht würde nicht eingehalten, diese Summe ist von Nicaragua am 8. März 2018 an Costa Rica gezahlt worden. Der mal wieder viel zu langen Rede kurzer Sinn, bei der Schadensberechnung ging es weniger um die Militärinvasion von Nicaragua auf dem vermeintlich eigenen Gebiet, als um die Umweltbeeinträchtigung bzw. die Folgen für die Umwelt von den Certain Activities, so heißt der Fall, wie gesagt, von Nicaragua auf dem letztlich kostarikanischen Staatsgebiet.
Brauchen auch Invasionen eine Umweltverträglichkeitsprüfung? Mehr dazu in unserer nächsten Folge.
Ja, die gibt es auch im Völkerrecht, nicht nur im EU-Recht und im Verfassungsrecht. Das wissen wir vom Zellstofffabrikfall zwischen Argentinien und Uruguay, der auch vom Internationalen Gerichtshof entschieden wurde. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Costa Rica einen Teil dieses Verfahrens verloren hat. Es gab nämlich eine Gegenklage von Nicaragua, die haben sich beschwert darüber, dass Costa Rica auf seinem Gebiet eine Straße errichtet hat, ohne eine sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung davor vorzunehmen. Und deswegen hat hier Costa Rica verloren. Es war also kein 5:0 Sieg, sondern nur ein 5:1 Sieg, wenn man es so will. So viel dazu.
Sag was Salbungsvolles zum Schluss.
Sehr schön, dass ihr heute dabei wart. Und ich freue mich, dass ihr auch in weiterer Folge im Jahr 2026 dabei sein werdet. Ciao aus Wien.
Und Bussi Baba aus Feldkirch.